Als sich die Boten am folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus hatte Hunger. Während man sein Essen zubereitete, hatte er eine Vision. Vom Himmel herabkommen, es sah aus wie ein großes Leinentuch, das, an seinen vier Ecken zusammengehalten, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte: Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da rief die Stimme zum zweiten Mal: Wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. Das geschah dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel gehoben. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte. Aber während er noch überlegte, klopften die Boten des Cornelius an die Haustür. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt? Erkundigten sie sich. Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach: Es sind drei Männer zu dir gekommen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Petrus ging hinunter. Ich bin der, den ihr sucht, sagte er. Warum seid ihr hierher gekommen? Sie erwiderten: Der Hauptmann Cornelius schickt uns. Er ist ein guter Mann, der Gott ehrt und von allen Juden hochgeachtet wird. Durch einen heiligen Engel erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu hören, was du ihm zu sagen hast. Petrus ließ die Männer in das Haus eintreten und sie übernachteten dort. Bereits am nächsten Tag aber ging er mit ihnen nach Caesarea, wobei ihm einige aus der Gemeinde von Joppe begleiteten. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Alle seine Verwandten und Freunde waren bei ihm. Doch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Cornelius entgegen und fiel ehrerbietig vor ihm auf die Knie. Doch Petrus wehrte ab: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch, und half ihm wieder auf. Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus. Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten. Ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden streng verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Deshalb bin ich auch gleich zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt. Aber was wollt ihr nun von mir? Hier breche ich mal ab, ich lese dann nachher die Geschichte weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Dinge machen sollt, die ihr vorher noch nie gemacht habt. Oder wenn ihr irgendwo hingehen sollt, wo ihr euch eigentlich eher fremd fühlt. Ich war nun gerade in den letzten Tagen zusammen mit meinen Pastorenkollegen in Berlin zu unserer sogenannten theologischen Leiterwoche. Ist ja immer im Herbst einmal, dass sich im Mühlheimer Verband alle Pastoren sammeln zur Fortbildung, zum Austausch, die theologische Leiterwoche in Berlin. Nun war es diesmal so, dass man in Berlin keine Privatquartiere hatte, so bei Freunden und Bekannten, Gemeindemitgliedern, sondern wir waren alle aufgefordert, uns in Hotels unterbringen zu lassen. Nun bin ich privat kein Hotelgänger. Und wenn ich privat ein Hotel buche, dann am liebsten so ein 1000 Sterne, ne? Also irgendwo auf dem Campingplatz unter freiem Himmel. Dieses Hotel war nur auch kein 5-Sterne-Hotel, was uns da vorgeschlagen war. Aber es ist nicht meine Welt. Da kommst du da hin und guckst erstmal, wo musst du jetzt hier? Und dann gehst du an Tresen und denkst, oh, hoffentlich mache ich hier nichts verkehrt. Und dann kriegt man ja auch nicht wie früher so einen Zimmerschlüssel von der Rezeption, sondern kriegst so eine Plastikkarte, ne, und sagst dir, hey, werde ich das überhaupt aufkriegen da? Und dann musst du da irgendwie und naja, dann mit der Karte fummelst du dann am Türschloss rum und irgendwie schaffst du es. Oh, ich bin ja doch ein Mann von Welt, ich komme in dieses Hotelzimmer ein. Dann geht da kein Licht an, obwohl du auf den Schalter drückst, ne, weil du ja erst deine Plastikkarte in irgendeinen Schlitz stecken musst, damit dann irgendwie auch die... Also es ist schon immer ein bisschen, ist ja ein kleines Beispiel, ne? Ist nicht so meine Welt. Da muss ich so über eine Grenze, eine innere Grenze, mich darauf einzulassen. Meine Eltern sind, glaube ich, lebenslang nie in einem Hotel gewesen. Ich komme so aus einem, wie man so sagt, aus der Arbeiterschicht. Ne? Also da hätte man gar nicht das Geld gehabt, in einem Hotel Urlaub zu machen, unmöglich. Ein anderes Beispiel, die Pröbstin des Kirchenkreises Flensburg hat mich als Freikirchler, war ja eine gewisse Ehre vielleicht auch, gefragt, ob ich nicht mitarbeiten möchte im Notfallseelsorgeteam der Flensburger Pastorenschaft. Die anderen lutherischen Kollegen, die werden also alle zwangsverpflichtet. Und zwar ist das so, wenn bei der Leitzentrale in Harreslee ein Notruf eingeht, also dass irgendwo der Notarztwagen hin muss, um jemanden zu reanimieren oder so, dann kann das vorkommen, dass die Personal vor Ort, also der Notarzt, sagt, wenn wir gehen, muss jemand hier bleiben, um die Angehörigen zu begleiten. Und dann wird ein Pastor angerufen, damit er sich dann dieser Menschen annimmt, die vielleicht in diesem Moment gerade jemand verloren haben, der eben nicht reanimiert werden konnte. Das geschieht manches Mal dann ja auch mitten in der Nacht, wenn niemand zu erreichen ist. Und dann hat sie gefragt, würden Sie das unterstützen? Dann hat man eine Woche 24 Stunden am Tag Notfallbereitschaft. Man muss das Handy also immer bei sich tragen und nachts auf seinem Nachttisch liegen haben. Und wenn es dann klingelt, einmal ist es mir so gegangen, nachts um 3, dann ist eben die Leitstelle, die Notfallleitstelle am Apparat und sagt, ja, hier haben wir gerade die Alarmierung von einem Notarzt vor Ort und da ist jemand, der bräuchte jetzt seelsorgerliche Begleitung. Nun ist es bei uns dann so aufgestellt, dass wir dann mitten in der Nacht den Kollegen versuchen zu erreichen, der für diesen Straßenzug zuständig ist. Und in der lutherischen Kirche ist es ja noch so, dass eigentlich die Leute um ihre Kirchtürme herum wohnen. Aber unabhängig davon, ob einer Kirchenmitglied ist oder nicht, wenn er Hilfe braucht, fährt dann ein Pastor los mitten in der Nacht und sagt, ich wäre bereit, jetzt für Sie da zu sein in dieser schweren Situation. Oder andere Situationen sind zum Beispiel die Überbringung einer Todesnachricht. Das geschieht ja, wenn jetzt jemand ums Leben kommt, tragisch, dann kriegt er nicht einen Anruf von der Polizei, so nach dem Motto, ach, das will ich Ihnen jetzt mal mitteilen, sondern das ist hoheitliche Aufgabe. Eine Polizei geht dann zu diesem Menschen hin und überbringt diese Nachricht, aber der Polizist muss schnell wieder gehen, nach einer Viertelstunde, und oft nehmen dann die Polizisten gerne Seelsorger mit, die dann bleiben können. Aber ihr könnt glauben, für mich war das eine ganz schön aufregende Geschichte. Soll ich mich auf so etwas einlassen? Das ist ja nicht meine tägliche Welt, sondern das geschieht dann vielleicht einmal im Leben, dass einem sowas passiert, aber wenn man in so eine Notfallbereitschaft kommt, dann kann es in jeder Minute sein, dass man so einen Dienst macht. Diese Geschichte handelt von Cornelius. Der gehört nicht mal zum jüdischen Volk. Der ist also nicht, heute würden wir sagen, kirchlich sozialisiert. Aber es ist ein Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck. Das ist einer, der eine geheimnisvolle Sehnsucht nach diesem Gott hat, von dem er inzwischen auch weiß oder vermutet, es ist der Gott des jüdischen Volkes. Es sind nicht die römischen Götter. Und er lässt sich das was kosten, diese Sehnsucht. Er versucht, diesem Willen Gottes zu entsprechen. Und dann geschieht etwas Geheimnisvolles. Ihm begegnet ein Engel. Und dieser Engel sagt nicht, wir machen jetzt ein kleines theologisches Seminar über den jüdischen Gott. Ich komme da übrigens gerade aus dem Himmel, ich kann dich da gut informieren. Sondern dieser Engel sagt, ich habe einen Tipp für dich. ganz in deiner Nähe, in der Nachbarstadt, da ist ein Evangelist, der das Evangelium kennt, eben ein Simon Petrus, den musst du in dein Haus holen. Und dieser Soldat, wie das so bei Soldaten ist, der ist gehorchen gewohnt, ne? Kommando von oben, machen wir. Also schickt er seine Leute los, die nun los sollen, um diesen Befehl auszuführen. Zur gleichen Zeit, wir haben das gehört, ist ein frommer Mann, Petrus, der Gott und Jesus und alles gut kennt, der hat so etwas Ähnliches wie eine Engelerscheinung, eine andere Art von Vision, eine Offenbarung Gottes. Und die ist höchst merkwürdig. Da wird ihm in einer Art Tagtraum etwas aufgetragen zu tun, nämlich von diesen sogenannten unreinen Tieren zu essen, was er noch nie gemacht hat. Er soll sozusagen eine Schwelle überschreiten, die ihm sowas von gegen den Strich geht. Das passt überhaupt nicht zu dem, was er bisher gelernt hat. Das ist ein Raum sozusagen, in dem er noch nie war. Und er ist erstmal auch sehr verwirrt. Das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn man so eine innere Stimme hat. Ist das ein Befehl Gottes oder ist es die Versuchung des Teufels, um es mal so auf den Punkt zu bringen? Er weiß es wirklich nicht. Während er noch überlegte, klopften die Boten des Cornelius an die Haustür. In diesem Moment allerdings kriegt er nochmal einen Wink des Heiligen Geistes. Der scheint erstmal gar nichts zu tun zu haben mit dieser Vision, über die er noch rätselt. Er denkt ja noch, was soll das? Ist das jetzt hier eine Versuchung? Ich habe ja auch gerade Hunger, das war ja beschrieben, und wenn man Hunger hat, kommt man auf doofe Gedanken und so. Aber in diesem Moment sagt ihm der Heilige Geist einen Satz. Es sind drei Männer zu dir gekommen, geh hinunter, reise mit ihnen, du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Und jetzt, obwohl im ersten Moment das ja gar nichts zu tun hat mit dieser Frage nach, was darf man essen und was darf nicht essen, was ja eine ganz strenge jüdische Vorschrift war, jetzt scheint ihm, jetzt kommen Verbindungslinien. Jetzt merkt er auf einmal, Gott möchte mich hier über eine Grenze führen, über die ich vorher noch nie gegangen bin. Es war ja Juden streng verboten, in heidnische Häuser zu gehen. Das war für sie sozusagen ein No-Go. Das durfte nun gar nicht sein. Aber da war diese Vision. Nun begreift Petrus auf einmal, dass er eine Art Bekehrung braucht. Dass er, bevor sich der Cornelius zu Jesus bekehren kann, dass er sich eigentlich noch einmal, soll man sagen, zur Welt bekehren muss? Soll man sagen, zu Cornelius bekehren muss? Oder noch einmal neu zu Jesus bekehren muss, der ja etwas Ähnliches, Unbegreifliches gemacht hat, der in himmlischer Herrlichkeit war, Gott, der Allmächtige, der doch nicht auf die Erde gehört, der doch nicht in eine Krippe gehört, der doch nicht an ein Kreuz gehört. Gott ans Kreuz, das ist ja sowas Verrücktes, sowas wirklich Verrücktes. Das heißt dann ja auch mal an anderer Stelle der Schrift, dass es völlig verrückt klingt für einen Griechen oder für einen Juden, was sich Gott da ausgedacht hat. Petrus beginnt zu begreifen, dass seine kulturellen Barrieren, dass er sich davon bekehren muss und einen neuen Weg gehen. Die Menschen, die in Bunte Kuh um euch herum leben, sind überwiegend Menschen, ich will mal sagen, die nicht mehr kirchlich sozialisiert sind, die vielleicht das Vaterunser nicht mehr auswendig können, die das erste Lied, was wir hier gesungen haben, einen alten klassischen Choral, wunderschön, der über die Jahrhunderte überdauert hat, den haben die vielleicht noch nie gehört. Die Menschen, die hier in Bunte Kuh wohnen, die haben Sonntagvormittag um 10:30 vermutlich etwas ganz anderes vor, als in einen Gottesdienst zu gehen. Die jungen Leute sind es nicht mehr gewohnt, 20 oder 30 Minuten einem Redner zuzuhören, der ihnen etwas erklären will. In der Schule schaffen die das 3 Minuten, dann werden sie zappelig, ne? Und dann werden Arbeitsgruppen gebildet und so, aber hier, was wir hier so machen, so frontal, das ist für die eine völlig fremde Welt. Und wir sagen, naja, wenn ihr euch bekehrt, dann müsst ihr euch dazu bekehren, ne? Dass ihr eben Sonntag zum Gottesdienst geht und dass ihr still sitzt und dass ihr euch, naja, heute muss man sich nicht mehr ordentliches Zeug anziehen, aber als ich noch 20 war, ne, da musste man sich ordentlich anziehen und das gehört alles zur Bekehrung dazu. Und wir haben ganz genau gewusst, was eigentlich geschieht, wenn sich einer bekehrt. Und diese Geschichte, die ich jetzt hier gelesen habe und die ich gleich weiterlesen werde, die handelt davon, dass solche Bekehrungen von Corneliusen nicht stattfinden können, bevor sich nicht die Petrusse bekehren, bevor die nicht eine innere Umkehrerfahrung, ein inneres Aha-Erlebnis haben. Also, wenn du in einem Gebet den inneren Eindruck kriegen würdest, geh mal in Bunte Kuh in die nächste Moschee. Also ich weiß nicht mal, ob hier eine Moschee ist. Ja, gehst du irgendwie Freitag hinter kopfbetuchten Damen her, die werden da vielleicht hinlaufen. Weiß ich nicht. Da wirst du auch denken, kann das die Stimme Gottes gewesen sein? Oder ist so ein bisschen anzüglich, wenn jetzt jemand sagen würde, also entschuldigt, wenn ich das so sage, wir sind ja hier unter uns alles erwachsene Leute. Geh mal in einen Erotik-Shop, da wirst du jemand begegnen, der wird dich was fragen. Also ich als Bürgerlicher, man kennt mich in Flensburg, Manfred Vetter, wenn das einer sieht, ne? Und das nachher, der Vetter, das kann man sich überhaupt nicht leisten. Über so eine Grenze, etwas, was sich nicht gehört, was gegen die Kultur ist, wo man sagt, was werden die anderen sagen? Für einen richtig eingefleischten Volkskirchler, der zur Taufe getragen wurde in den Dom hier in Lübeck und der ordentlich konfirmiert ist mit Bram und Brorium und der seine Kirchensteuer ordentlich zahlt, für den könnte das vielleicht schon schwierig sein, in so eine komische, ja, was ist denn das hier eigentlich? Das war mal eine Druckerei und das hat keinen Glockenturm und ist das eine Sekte? So, also das können wir uns gar nicht manchmal vorstellen, wie hoch die Schranke ist. Und wir denken, ach, das ist, die sollen mal einfach kommen. Wir laden sie ein, so Traktaten, Briefkasten und dann kommen die. Nee, der Petrus in dieser Geschichte, der braucht eine Bekehrung zum Cornelius hin. Der muss eine bestimmte Festlegung, da würde ich nie hingehen. Die muss gebrochen werden, damit dann der Cornelius sich bekehren kann. Wir hören mal weiter auf diese Geschichte. Wir haben ja schon gehört, Petrus kommt da zu dem Haus hin und macht dann erstmal die merkwürdige Erfahrung, dass der Cornelius sich ihm zu Füßen wirft. Cornelius, das ist ja ein Missverständnis. Ich bin doch nur der Briefträger. Ich bin doch nicht sozusagen Jesus selbst, sondern ich bin doch nur der Bote von Jesus. Naja, das hat der Cornelius noch nicht so richtig im Kopf, weil der ja aus dem Heidentum kommt. Da hat man schon mal Menschen angebetet. Und dann beginnt Petrus mit seiner Predigt. Er fragt, was wollt ihr von mir? Cornelius antwortete, vor 4 Tagen betete ich nachmittags in meinem Haus. Es war 3 Uhr, ungefähr dieselbe Zeit wie heute. Da stand plötzlich ein Mann und dann erzählte er die Geschichte von diesem Engel. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt und wollen hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Da begann Petrus zu sprechen. Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Also das, finde ich, ist ein interessanter Predigtbeginn für den Fürsten, der Apostel, für Petrus, dass er nicht sagt, naja, ihr habt Fragen, ich bin derjenige, der sie beantworten kann. Ich kenne mich nämlich ziemlich gut aus mit Jesus und mit Gott und allem. Sondern er sagt, ich habe hier gerade was von euch gelernt. Oder ich habe hier gerade etwas gelernt von Gott durch die Situation, in die ihr mich reinberufen habt. Ich war gestern noch ein bisschen dümmer, aber jetzt bin ich ein Stück schlauer und das verdanke ich euch. Oder zumindest eurem Hauptmann, der diese ganze Sache auf den Weg gebracht hat. Jetzt habe ich richtig verstanden. Und dann sagt er, was er richtig verstanden hat. Und dann geht's weiter. Ihr wisst auch, was in Judäa geschehen ist, nachdem Johannes der Täufer die Menschen in Galiläa dazu aufgerufen hat, zu Gott umzukehren und sich taufen zu lassen. Also er knüpft an bei dem, was die auch irgendwie schon wissen. Jesus von Nazareth ist von Ort zu Ort gezogen, hat überall Gott Gutes getan und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt, denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem und unter den Juden getan hat. Diesen Jesus haben sie ans Kreuz genagelt und getötet. Aber schon am dritten Tag später hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er als Auferstandener erschienen, zwar nicht dem ganzen Volk, aber uns, seinen Jüngern, die Gott als Zeugen bestimmt hatte. Ja, wir haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Jesus gab uns den Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Also hier predigt Petrus sich ja gerade selbst, ne? Gott, Jesus gab uns den Auftrag, allen Menschen zu sagen. Aber vor 24 Stunden war das mit den allen Menschen schon schwierig, wenn da diese Vision nicht gewesen wäre und da hätten so ein paar dahergelaufene Soldaten gesagt, übrigens, der Cornelius, Hauptmann da dieser Legion in der Nachbarstadt, der lädt dich zu sich ein. Da hätte Petrus doch gesagt, führe uns nicht in Versuchung, das ist No-Go, das ist verbotenes Terrain, das bin ich meinem Gott schuldig, dass ich als Jüdischer nicht in das Haus eines Heiden gehe. Ja, er predigt sich hier selbst. Jesus gab uns den Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben in ihren Schriften vorausgesagt, dass Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn glauben. Nun fragt man sich ja, mit welcher Erwartung Petrus predigt. Jetzt habe ich euch mal informiert oder zumindest gehorsam gesagt, was mir aufgetragen ist. Er scheint fast selbst überrascht zu sein, was jetzt geschieht. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Petrus aber sagte, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ließ alle auf den Namen Jesu Christi taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben. Also nicht so wie ich heute, ne? Man reist hier an, zack, 2 Stunden Gottesdienst und zack, wieder weiter. Nee, Tischgemeinschaft in dem Haus eines Heiden. Die haben noch ordentlich miteinander gefeiert. Hey. Ein warmer Wind geht durch die Versammlung, als Petrus auf dem Höhepunkt seiner Predigt ist. Ich hab's, ruft einer. Die Heidenangst ist weg. Halleluja, ruft ein anderer. Das ist Hebräisch und heißt Lobe den Herrn. Der hat nie Hebräisch gelernt. Sie hören, wie diese heidnische Versammlung Gott lobt und preist und sie verstehen, das ist der gleiche Heilige Geist, der in ihnen lebt wie in uns. Sie stammeln, sie singen, sie umarmen sich. Ich bin ein Kind Gottes, ruft der eine aus der anderen Ecke. Und Petrus sagt, ja, wenn Gott es so, dann müssen wir auch ein öffentliches Zeichen dafür setzen und das bestätigen und diese Menschen zur Taufe einladen. Übrigens, diese Predigt hat ein Nachspiel. Als Petrus dann nach Hause kommt, wieder nach Jerusalem, bald darauf erfuhren die Apostel und die anderen Gläubigen in Jerusalem, dass nun auch Nicht-Juden Gottes Botschaft angenommen hatten. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die jüdischen Gemeindeglieder vor, du hast das Haus von Nicht-Juden betreten und sogar mit ihnen gegessen. Da war nicht der, oh, Petrus, toll, du hast wieder mal eine ganze Hausgemeinschaft bekehrt, eine Gemeinde gegründet. Sondern die waren erstmal hell entsetzt und sagen, du bist doch verrückt geworden. Wie kannst du dich über alle kulturellen Grenzen einfach so, wenn das jeder machen wollte? Aber dann berichtet ja Petrus, was Gott getan hat, wie er ihn bekehrt hat von seiner Enge und ihn herausgeführt hat in die Weite. Und wie Gott das bestätigt hat, die Verkündigung des Evangeliums durch mitfolgende Zeichen, dass die da in Sprachen reden und beten und Gott loben und sagen die, wenn Gott so handelt, wer sind wir, dass wir dann nicht auch sagen, wir bestätigen das als Gottes Handeln. Und dann heißt es ja am Ende dieses Textes, diese Worte überzeugten sie, die Heimatgemeinde, die Jerusalemer anderen Apostel, sie lobten Gott und verkündeten, Gott hat allen Menschen den Weg zur Umkehr gezeigt, den einzigen Weg, der zum Leben führt. Wir haben in Berlin auf dieser Tagung, wie gesagt, wo ich wieder ein bisschen gelernt habe, wie man sich in einem Hotel benimmt, da haben wir ein Referat gehört von einem ganz intelligenten Menschen. Da ging es darum, Milieus zu verstehen, um Menschen zu gewinnen. Um uns herum wohnen Menschen in unterschiedlichen Milieus. Da gibt es zum Beispiel die Konservativen. Die würden zu mir zum Beispiel Herr Pfarrer sagen, wenn sie mich sehen. Und würden auch sagen, im Gottesdienst gehört es sich eigentlich auch nur, dass der Herr Pfarrer betet. Aber wenn in einem Gebet auf einmal da hinten irgendwie in der dritten Reihe links jemand anfängt zu beten, das gehört sich eigentlich nicht. Das ist schon sektiererisch. Also das sind so die Konservativen. Ne? Die erwarten auch etwas Bestimmtes von der Kirche. Die würden hier reinkommen und sagen, wieso trägt der Kerl kein Talar? Ne? Weil das ist komisch so. Ne? Aber hier in Bunte Kuh wohnen auch ganz andere Leute. Hier wohnen auch, ich will mal sagen, man nennt sie heute die Hedonisten. Spaßgesellschaft, die sagen, Hauptsache, es geht so richtig etwas ab, wir sind ganz anders. Wir werden in eine Kirche mit Glockenturm, die da schon 700 Jahre steht, da werden wir nie hingehen, das ist uns viel zu spießig, das ist uns viel zu bürgerlich. Sondern wir sind eher so die Typen, die auf dem Surfbrett unterwegs sind und die mit ihrem neuesten iPad unterwegs sind und die immer den neuesten Audi fahren, und jedenfalls wenn das Geld reicht. Ein Milieu, zu dem viele von uns überhaupt keinen Zugang haben. Aber das sind die Corneliusse unserer Tage, in denen auch eine Sehnsucht lebt. Vielleicht sind das Menschen, den Engel Gottes begegnen. Und unsere Aufgabe ist offensichtlich nicht zu sagen, na kommt mal hier in unser Gotteshaus, sondern unsere Aufgabe ist, die Grenze zu ihrem Milieu zu überschreiten und zu ihnen zu gehen. Wie das gelingen kann, ob sie uns zu sich in ihr stylisches Wohnzimmer einladen, oder ob man ihnen in einem auf einem Surfbrett begegnet oder beim, ich weiß nicht, Skifahren neben ihm im Skilift sitzt und denkt, hei, 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 der mit seiner Rolex-Uhr, ne, kann ihm das Wasser reichen, ne, das ist ja so ein, ja, aber Gott kriegt es hin, dass sich ein Petrus bekehrt, damit sich für Cornelius das Evangelium öffnet. Und das war eigentlich für die Botschaft, die ich euch heute mitgebracht habe, die ihr hier in bunte Kuh gelandet seid, in einem bunten Stadtteil mit so unterschiedlichen Milieus, zu denen viele von uns so gar nicht natürlicherweise gehören. Und darum möchte ich beten, dass Gott mit uns was Ähnliches macht. Durch Visionen wie bei Petrus, durch Lehre wie jetzt bei mir, die ich gerade aus Berlin komme, von der Theologischen Leiterwoche, dass er uns dazu bringt, dass wir Grenzen überschreiten, uns einlassen auf neue Wege Gottes. Jesus, das hast du uns vorgemacht. Du hast die größte Grenze überschritten, den breitesten Graben überwunden, nämlich den vom Himmel auf die Erde, der du ja vom Himmel aus letztlich nicht wissen konntest, wie es ist, ein Mensch zu sein. Der Hebräerbrief sagt, du musstest Gehorsam lernen. Du hast dich darauf eingelassen, aus Liebe zu uns. Und ich bitte darum, Herr, dass die Menschen dieser Gemeinde diese innere Umkehr und Hinkehr erfahren, auch nochmal eine Grenze zu überschreiten, vielleicht zu einem Nachbarn, mit dem sie noch nie geredet haben, vielleicht zu jemandem, der ihnen in einer ganz fremden Welt ist, dass wir wirklich bereit sind, mit dir dorthin zu gehen, wo wir auch noch nie waren. Und wir danken dir, dass deine Liebe den Menschen gilt, dass du schon bei ihnen bist, wie du durch deinen Engel bei Cornelius warst, dass du schon einige Menschen auf die Suche geschickt hast. So lass über den Menschen in bunte Kuh, über den die Verheißung liegt, dass wer sucht, der soll finden. Und wer dich von ganzem Herzen sucht, der wird dich finden, dass diese Gemeinde ein Stück Erfüllungsgehilfe ist, dieser Verheißung, dass das geschehen kann. So öffne uns die Augen für die Menschen um uns herum und die Ohren für das, was sie uns sagen, damit wir uns einlassen können, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. So wie der Petrus den Cornelius von seinen Knien hochhebt und sagt, ich bin auch nur ein Mensch. Lass in diesem Stadtteil diese Augenhöhe-Begegnung geschehen, damit Menschen am Ende sagen können, du hast uns befreit von aller Heidenangst. Du hast uns befreit von der Todesangst und davon, dass wir nicht wissen, was aus uns wird. Wir wissen jetzt, dass wir einen Vater im Himmel haben und Schwestern und Brüder auf Erden und dass wir eine Zukunft haben, die nur gut sein wird. Danke, dass wir dieses Evangelium kennen. Gib uns die Möglichkeit, Herr, es zu teilen, auch dort, wo wir uns selbst vorher bekehren müssen. Amen.